Es waren die zwei Männer Henry Dempsey und Greg Assimakopoulos, die Piloten waren auf einem Privatflug von Portland nach Boston. Kurz nachdem das Flugzeug gestartet ist, hörten sie ein seltsames Geräusch und wunderten sich, irgendwas läuft da schief. Und so war es der Pilot Henry Dempsey, der gesagt hat, ich gehe nach hinten und schaue nach, was eigentlich Fakt ist. Und er ging nach hinten ins Flugzeug und hat sofort erkannt, was das Problem ist. Die hintere Tür des Flugzeugs war nicht richtig geschlossen. Und mitten, als er dabei ist, diese Tür zu schließen, trifft das Flugzeug auf Turbulenzen. Und Henry Dempsey trifft so unglücklich auf die Tür, dass die Tür komplett aufgeht, Dempsey rausgezogen wird und weg ist. Jetzt war es sein Co-Pilot Assimakopoulos, der gesagt hat, okay, ich muss sofort notlanden, der sofort einen Helikopter geordert hat, um nach Dempsey suchen zu lassen und der irgendwie das Flugzeug sicher zur Landung gebracht hat. Nachdem sie gelandet waren, fand man Dempsey. Er hing an der Außenseite des Flugzeugs mit einer Hand an einer Leiter. Irgendwie hat er es geschafft, in einer Höhe von 1200 Metern, bei einer Geschwindigkeit von 350 Kilometern in der Stunde, irgendwie sich an dieser Leiter festzuklammern. Und das ist eine wahre Geschichte. Und die Ärzte berichten, dass sie länger als 5 Minuten brauchten, um die verkrampfte Hand von Dempsey zu lösen. Irgendwann später sagte der Co-Pilot Assimakopoulos im Rückblick auf diese Situation Folgendes. Das Leben ist turbulent, und manchmal willst und kannst du nicht mehr festhalten und weitermachen. Aber hast du mal über die Alternative nachgedacht? Vielleicht wunderst du dich, warum wir nicht schon vor Weihnachten mit der Offenbarungspredigt 3 fertig waren. Wir waren doch schon beim neuen Himmel und der neuen Erde. Und was, Stephanus, willst du denn jetzt noch über die Offenbarung sagen? Das hängt mit dem Ziel des Buches zusammen. Weil das ganze Buch der Offenbarung, das dreht sich nicht so sehr um die Zukunft, sondern vielmehr um die Gegenwart. Das ganze Buch dreht sich darum, uns eine Anleitung zu geben, im Hier und Jetzt zu leben. Und die Aussage, die Hauptaussage des Buches ist folgende. Für das Leben mit Jesus, für das Leben auf dieser Erde brauchst du Ausharren. Brauchst du Geduld. Brauchst du Hoffnung? Ich weiß nicht, wie es dir gerade beim Singen der Lieder ging. Habt ihr auf die Texte geachtet? Erstes Lied. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Leben wir so? Das dritte Lied, glaube ich, ich kannte das nicht, fand ich ein wunderschönes Lied. Der Berg, der vor mir steht, ist bei Jesus schon versetzt und deswegen gehe ich auf die Knie. Wisst ihr, ich stelle fest, wir haben vor allem im Westen eine ganz seltsame Vorstellung vom Leben als Christ. Wir meinen doch häufig, vielleicht sagen wir es nicht so, aber wir leben so. Wir meinen doch häufig, wenn du Christ bist, dann hast du ein sicheres, dann hast du ein komfortables, dann hast du ein einfaches Leben. Also natürlich geht nicht immer alles gut, aber für gewöhnlich. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist es doch eigentlich so, dass es uns fast immer gut geht. Das Problem an der Sache ist, es stimmt einfach nicht. Lass uns einfach mal auf einen anderen Erdteil gehen, wo du als Christ schlicht und ergreifend mit dem Tode konfrontiert wirst, weil du Christ bist. Lass uns kurz in die Familien unter uns gehen, die gerade mit Tod, die mit Krankheit, die mit Verlust, die mit Niederlagen konfrontiert werden. Und wisst ihr, die Offenbarung macht deutlich, so ist das Leben als Christ. Da gibt es Herausforderungen, da gibt es Leiden, da gibt es Kampf und das gehört dazu. Und ich liebe die Offenbarung, weil sie mir eine Illusion nimmt. Jetzt, ihr kennt mich schon ein bisschen besser, wisst ihr? Ich denke manchmal, mit wehenden Fahnen werde ich dieses Leben als Christ meistern. Ich krieg das hin. Und die Offenbarung sagt, Stephanus, weißt du was? Es geht um das krampfhafte Festhalten an der Leiter. Mehr schaffst du nicht. Mehr solltest du auch nicht erwarten von diesem Leben. Es geht um das krampfhafte Festhalten an Jesus und irgendwie mit Ausharren am Ende dort anzukommen, wo die Weltgeschichte endet, im neuen Himmel und der neuen Erde. Ich bin sehr dankbar, dass die Offenbarung diese Hauptbetonung hat. Und ich möchte mit euch ein paar Minuten nehmen, um das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Weil das, worum es geht, ihr Lieben, ist ein hoffnungsvolles Warten. Die Offenbarung macht deutlich, du und ich, wir sind in einem geistlichen Kampf und wir kämpfen an zwei Fronten. Das eine, das erleben wir ganz selten in Deutschland. Aber das eine, was dazugehört, ist Widerstand und Verfolgung. Leute, was bin ich dankbar für unser Land? Was bin ich dankbar, dass die letzten zwei Jahre gerade gezeigt haben, Religionsfreiheit, das ist ein extrem geschütztes Gut in Deutschland. Aber lasst uns da nicht die Augen verschließen, das ist nicht die Normalität. Lasst mich ein paar Verse lesen, die in der Offenbarung deutlich machen, Widerstand und Verfolgung gehören dazu. Über Ephesus sagt Jesus, und ich lese immer nur die relevanten Ausschnitte, du hast um meines Namens willen die Last getragen. Über Smyrna sagt er, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Und dann sagt er noch voraus, ihr werdet in Bedrängnis sein. Über Pergamon lesen wir Folgendes. Du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Jetzt nur mal zum Nachfühlen. Stellt euch vor, wir würden heute jemanden beerdigen, der getötet wurde letzte Woche von uns aus Detmold-Nord, weil er an Jesus glaubt. Über das Volk Gottes wird in Offenbarung 7 gesagt, diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Und auch am Ende, Kapitel 19, da wird über Jesus gesagt, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte und er hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Wisst ihr, wenn wir das mal ernst nehmen, dann verstehe ich ein bisschen besser, was Paulus im 2. Timotheusbrief sagt. Er sagt Folgendes. Es ist wahr, alle, die in Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen, werden Verfolgungen erleiden. Wir als Christen, als Volk Gottes, wir sind herausgefordert durch Widerstand und Verfolgung. Das ist die eine Front. Die andere Front, und die ist vielleicht gerade für solche Situationen, wo das Widerstand und Verfolgung nicht so stark ist, umso präsenter. Die andere Front ist die Versuchung, Kompromisse mit dem Bösen zu machen. Es ist die permanente Herausforderung, dass du und ich uns einem gottlosen Lebensstil anpassen. Und auch hier nur ganz kurz die Sendschreiben in Kapitel 2 und 3. Ihr kennt das. Aber da wird deutlich, was damit gemeint ist, dass man in der Gefahr steht, die erste Liebe zu verlassen, sich falscher Lehre hinzugeben, in Unzucht zu leben, weder warm noch kalt, weder lebendig noch tot zu sein und schlicht und ergreifend Kompromisse mit der gottlosen Kultur zu machen. Auch hier, ihr Lieben, erstes Jahrhundert. Das erste Jahrhundert, das Römische Reich, war um den Kaiserkult zentriert. Es ging darum, den Kaiser als Gott anzubeten. Und alles, Kultur, Politik, Religion, Wirtschaft, alles war immer mit dieser Versuchung verbunden. Bete ich auch das an, was alle anderen anbeten? Mache ich das Gleiche, was alle anderen tun? Lasse ich mich auf diese wirtschaftlichen Dinge ein, auf diese religiösen Dinge? Das war immer exzessive Feste, sexuelle Orgien ohne Ende, ganz viel mit Alkohol, mit ungezügeltem Lebensstil. Das war die Herausforderung im ersten Jahrhundert. Jetzt muss ich euch nicht erklären, dass heute nicht anders ist. Die Versuchung, in der du und ich, in der wir als Kirche auch stehen, ist natürlich, passen wir uns dieser Kultur an? Passen wir uns dem Materialismus an? Jetzt, Materialismus klingt immer so wie, ja, das betrifft ja nicht uns, wir nennen das heute anders. Hast du mal über solche Begriffe nachgedacht? Black Friday oder Cyber Monday? Jetzt die Jüngeren von uns, die wissen, was damit gemeint ist. Das heißt, du hast einen bestimmten Tag, wo du einfach ganz viel Geld ausgibst und natürlich alles das kaufst, was alle anderen auch kaufen. Passen wir uns den ethischen, auch sexualethischen Normen dieser Gesellschaft an. Lassen wir Pornografie, Machtmissbrauch, atheistische Weltbilder, lassen wir das in unserem Leben zu. Und die Kirche zur Zeit der Offenbarung kämpft an den zwei Fronten. Widerstand und Verfolgung auf der einen Seite, die Versuchung, Kompromisse mit dem Bösen zu machen auf der anderen. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen will, ist folgende. Was erwartest du eigentlich von einem Leben als Christ? Erwartest du den Himmel auf Erden? Also erwartest du, ja, eigentlich geht es mir immer gut mit Jesus? Erwartest du, ja, natürlich gibt es eine gefallene Welt, aber mich als Christ tangiert das eigentlich nicht? Vielleicht erwartest du auf der anderen Seite die Hölle auf Erden. Es ist immer alles schlecht und Jesus macht überhaupt keinen Unterschied. Und ihr merkt schon, irgendwie liegt die Wahrheit zwischendrin. Das Reich Gottes hat mit Christus begonnen. Die neue Welt, die ist schon am Entstehen, aber wir leben immer noch in der alten Welt und wir sind hin und her gerissen zwischen dem einen und dem anderen. Und ihr Lieben, die Frage, was erwartest du von einem Leben als Christ, die ist so wichtig. Das meint nämlich Folgendes. Verzweifle nicht, wenn du auf Turbulenzen in deinem Leben als Christ stößt. Du wirst auf Turbulenzen stößen. Dir wird es die Tür am hinteren Ende des Flugzeugs aufreißen und du wirst rausfliegen. Aber verzweifle nicht, wenn das sofort passiert. Verzweifle nicht, wenn Unverständnis, wenn Krankheit, wenn der ganze Schuldigung, der ganze Mist, der manchmal im Leben dazugehört, wenn der auch in dein Leben kommt. Habt ihr mal über das Vaterunser, ja habt ihr, aber aus der Perspektive über das Vaterunser nachgedacht? Es ist doch erstaunlich, womit Jesus rechnet. Jesus rechnet damit, dass wir täglich um unser Brot bitten müssen. Jesus rechnet damit, dass wir in Versuchung fallen. Jesus rechnet sogar damit, dass wir sündigen, weil er lehrt uns, wie wir um Vergebung beten sollen. Jesus rechnet damit, wenn wir beten und erlöse uns von dem Bösen. Also er rechnet damit, dass du als Kind Gottes dieses tägliche Gebet, erlöse uns von dem Bösen, brauchst. Ich fühle mich da immer ein bisschen komisch, wenn ich als Mensch, der wenig Leid in seinem Leben erleben musste, über sowas rede. Aber guckt mal, vielleicht kennen viele von euch oder zumindest einige von euch diese Frau Joni Tada Erickson, die ja durch einen Badeunfall quergeschnitzt gelähmt war. Und sie sagt Folgendes: Wir verlangen weniger von diesem Leben, weil wir genau wissen, dass im nächsten Leben mehr kommen wird. Die Kunst, mit dem Leiden zu leben, ist nichts anderes als die Kunst, unsere Erwartungen im Hier und Jetzt neu zu justieren. Wie schaffst du es, als Frau, die mit jungen Jahren querschnittsgelähmt wurde, so ein Leben zu leben und an Gott festzuhalten? Und sie sagt zwei Dinge. Erstens, wir wissen, dass im nächsten Leben anderes kommt und erwarten deshalb weniger. Und deswegen zweitens ist es die Kunst, neu zu justieren, was erwarte ich. Versteht mich bitte nicht falsch. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund von denke positiv. Geh nicht vom Worst Case aus. Werde kein Schwarzmaler, aber werde nicht naiv. Werde nicht jemand, der eine Utopie lebt. Das Leben hat immer Turbulenzen. Und vielleicht müssen wir neu justieren. Was erwarten wir vom Leben im Hier und Jetzt? Und das ist der Grund, ihr Lieben, warum die Offenbarung immer wieder herausfordert, an der Leiter festhalten, bis zum Ende ausharren. Wisst ihr, jeder der 7 Briefe an die 7 Gemeinden endet immer mit folgendem Satz: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich, schauen wir uns gleich noch an. Aber bei jedem Schreiben an die Gemeinde kommt die Herausforderung, ihr müsst überwinden. Ihr müsst darum kämpfen für diese Perspektive. Wenn man sich fragt, ja, wie geht das denn? Dann bin ich so dankbar, dass die Offenbarung das deutlich macht. Wahrscheinlich am klarsten in Kapitel 12, Vers 11. Dort lesen wir über die Christen, die überwunden haben, Folgendes. Und sie haben ihn überwunden, also den Satan und den Drachen, um den es in Kapitel 12 geht, durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Warum das wichtig ist, ist Folgendes. Wer überwindet, das sind du und ich. Das ist unser Job. Wenn das die einzige Botschaft wäre, würde ich sagen, ich bin raus, Leute, kriege ich nicht hin. Deswegen ist wichtig, wie können wir denn überwinden? Durch den und durch das Blut dessen, der schon überwunden hat, weil Jesus es eben schon getan hat. Und wisst ihr, Christ zu sein, im Reich Gottes zu leben, funktioniert immer so. Gott kämpft, nicht ich. Gott besiegt das Böse und die Feinde, nicht ich. Gott ist der Held, nicht ich. Das Einzige, was ich tun kann, und Klammer auf, auch muss, ist festhalten. Irgendwie festhalten an diesem Blut und an diesem Christus. Aushalten, dranbleiben, Kurs halten. Und wisst ihr, das ist eine ganz schlechte Nachricht für mich. Weil das hat was mit Zeit zu tun. Das hat was mit Geduld zu tun. Da kann ich nicht sagen, heute entscheide ich mich auszuharren. Das wäre schön, fände ich gut. Ich würde auch unterschreiben. Aber das geht nicht so. Es ist die Prüfung der Zeit und die Prüfung des Lebens. Und es ist auffallend. Und ich lese euch einfach ein paar Verse jetzt aus der Offenbarung, wie das Motiv des Ausharrens das ganze Buch durchzieht. Das fängt so an in Vers 9, wo sich Johannes vorstellt. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, der mit euch Teil hat an der Herrschaft und mit euch in Jesus ausharrt. Ich bin auf die Insel Patmos gekommen. Der Schreiber der Offenbarung sitzt alleine auf einer Insel. Keiner weiß, wie lang schon. Wochen, Monate, Jahre. Keiner, auch Johannes, weiß nicht, wie lang noch. Und deswegen beginnt er, Leute, ich harre aus. Ich versuche irgendwie festzuhalten. In Ephesus wird das positiv gesagt. Da sagt Jesus über die Gemeinde, ausgeharrt hast du, um meines Namens willen erträgst du dies alles und bist nicht müde geworden. An die Gemeinde in Thyatira sagt Christus, ich kenne deine Werke, die Liebe, den Glauben, die Hilfsbereitschaft und deine Beharrlichkeit. An die Gemeinde in Philadelphia wird deutlich, wie funktioniert das Ausharren denn? Weil du mein Wort bewahrt hast, das dir Kraft gibt, auszuharren, werde auch ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Und wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, Gott muss das ganz deutlich und klar zu uns reden. Und die Offenbarung ist klar, Offenbarung 13, Vers 10. So nüchtern, dass es weh tut. Wer in Gefangenschaft gerät, zieht fort in Gefangenschaft. Wer durch das Schwert fallen muss, wird durch das Schwert fallen. Hier ist von den Heiligen Standhaftigkeit und Glaube gefordert. Und 14, Vers 12, hier ist von den Heiligen Standhaftigkeit gefordert. Hier sind gefordert die Festhalten an den Geboten Gottes und am Glauben an Jesus. Die Offenbarung möchte uns die Augen dafür öffnen, dass wir im Hier und Jetzt vor allem eins tun sollen. Hoffnungsvoll warten. Und ich sage euch ehrlich, mir fällt Warten schon schwer. Noch schwerer geht es um das hoffnungsvolle Warten. Aber das, wozu die Offenbarung aufruft, ist nicht ein Aussitzen, sondern ein Aushoffen. Ich kreiere mal diesen Begriff, ein Aushoffen. Ja, das Ausharren, das Warten, das Nichtwissen, die Unsicherheit und all das gehört dazu. Aber das, wozu die Offenbarung motivieren will, ist, weil Christus der Garant des Endes ist und weil er schon alles vollbracht hat. Hoffnungsvoll warten. Die Frage heute Morgen ist, wo gibt es Dinge in deinem Leben, die du gerade aushoffen musst? Was sind die Dinge, wo du sagst, wehende Fahnen siegreich, das ist schon längst Vergangenheit. Ich hänge noch mit einer Hand irgendwie an Christus. Wo sind die Dinge, wo du sagst, wie ein Henry Dempsey muss ich mich an die Leiter des Flugzeugs klammern? Ich vermute, dass viele von euch diese Frau kennen, zumindest wenn ich ihren Namen sage, Corrie ten Boom. Sie war im KZ von Auschwitz, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Christen, die im KZ war. Wenn ich mir vorstelle, was Konzentrationslager bedeutet, das kann ich mir nicht vorstellen. Elende Kälte, unendlich viel Tod und Leid, nichts zu essen, Krankheit, Dreck, Überfüllung, harte Arbeit, das ist nicht aussprech- und vorstellbar. Wenn Corrie ten Boom gefragt wird, was war das Schlimmste, dann sagt sie, der Tiefpunkt war, als ihre Schwester Betsy, die mit ihr im KZ war, gestorben ist. Und Corrie ten Boom beschreibt das als ein permanentes Hin und Her zwischen Licht und Finsternis. Da kommt ein bisschen Hoffnung und dann bricht die Finsternis wieder über sie hinein. Und sie sagt, das Schlimmste war Folgendes. Jeden Freitag mussten sich alle Frauen splitterfasernackt ausziehen, um medizinisch untersucht zu werden. Und Corrie ten Boom beschreibt das, das war die Demütigung ohne Ende. Und dann sagt sie, einen Freitag ist sie aufgegangen, auch Jesus hing nackt am Kreuz. Und auch Jesus hat die Demütigung durchmachen müssen. Und auch er hat dieses Ausgeliefertsein erlebt. Und wenn man sie gefragt hat, was hat dir geholfen, irgendwie auszuharren im KZ, sagt sie zwei Dinge. Erstens, der Glaube an einen souveränen Gott. Und zweitens, das Wissen darum, dass Jesus das Gleiche erlebt hat. Ausharren ist nie leicht. Ausharren und hoffnungsvoll warten ist nie etwas, was wir so einfach machen. Und trotzdem ist es nötig. Deswegen betont die Offenbarung diese eine Hauptbotschaft. Bleibt dran. Der Theologe Jürgen Moltmann hat das mal so ausgedrückt. Durch den Glauben findet der Mensch den Weg zum echten Leben. Aber nur die Hoffnung hält ihn auf diesem Weg. Der Glaube fängt den Weg mit Jesus an, aber bei Jesus dabei zu bleiben, das kann nur die Hoffnung tun. Und Hoffnung klingt immer auch wieder so wie, natürlich hoffe ich. Leute, Hoffnung ist manchmal ganz klein. Es ist manchmal nur noch ein Flämmchen, was irgendwo flackert. Hoffnung heißt, ich sehe nichts von dem, was Christus versprochen hat. Hoffnung heißt, ich erlebe es auch nicht, aber ich halte irgendwie daran fest. Die Offenbarung macht deutlich, es geht darum, ein hoffnungsvolles Warten. Und dann führt Johannes das noch ein bisschen aus. Was heißt das denn konkret? Hoffnungsvoll zu warten, auszuharren, meint zwei Dinge. Ein Nein zum Bösen und ein Ja zu Jesus. Ein Nein zum Bösen, das macht die Offenbarung eigentlich durch die ganzen 22 Kapitel hindurch. Die Offenbarung nennt da drei Facetten. Ein Nein zum Bösen heißt Nein zu falschen Göttern, Nein zu falscher Lehre und Nein zu falschem Verhalten. Und das Nein zu falschen Göttern, das wird in dem Buch vor allem deutlich, indem im ganzen Buch zwei Dinge gegenüberstehen. Ich versuche euch mal die Tabelle zu erklären. Aber es gibt im ganzen Buch zwei Seiten. Auf der einen Seite ist Gottes Realität und auf der anderen Seite ist die satanische Imitation. Gottes Realität, da ist eine Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Auf der anderen Seite ist das auffallend, gibt es eine Dreiheit zwischen dem Drachen, dem Satan, dann dem Tier aus dem Meer und dem Tier aus der Erde, der dann der falsche Prophet wird. Wenn auf der einen Seite Christus, ein Lamm wie geschlachtet, das hatten wir die letzten Monate schon dargestellt wird, was wieder aufersteht, dann kommt der Satan und macht das Gleiche. Das vielköpfige Tier, Kapitel 13, dem wird eine tödliche Wunde zugefügt. Der stirbt und wird dann geheilt. Wenn auf der einen Seite Christus vom Vater in sein königliches Amt eingesetzt wird, damit alle ihn anbeten, passiert auf der anderen Seite, das Tier bekommt vom Satan die Macht und wird von den Völkern der Erde angebetet. Auf der einen Seite steht die Versiegelung der Heiligen, auf der anderen Seite steht das Zeichen des Tieres. Auf der einen Seite steht die Braut in Weiß und auf der anderen Seite die Hure in Purpur und Scharlach. Also diese beiden Dinge stehen sich im ganzen Buch gegenüber. Und diese satanische Imitation versucht dich und mich und die Christen im ersten Jahrhundert zu verführen. Sie versucht sie wegzubringen von Christus. Sie versucht, dass der Mensch was anderes anbetet als Jesus. Und am allerbekanntesten, und ich schmunzle ein bisschen, weil wahrscheinlich faszinieren uns solche Dinge immer, ne? Aber am allerbekanntesten ist ja Offenbarung 13, Vers 18 und die Zahl, die dort genannt wird. Also ihr kennt den Text, ne? Hier ist Weisheit gefordert, wer Verstand hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Gebt mir 2 Minuten, um was über die Zahl zu sagen, weil das deutlich macht, worin Ausharren besteht. Die Zahl 666 durch die Geschichte ist zum Schmunzeln, Leute. Alles und nichts war das schon. Das war schon Mohammed und dann war es der Papst. Dann war es das Internet, weil das ja www hat. Dann war es auch das iPhone, weil das ursprünglich für $666 verkauft wurde. Es ist heutzutage bei manchen Leuten zumindest wahrscheinlich das Impfzertifikat. Du kannst alles Mögliche einsetzen und all das wieder vergessen. Warum? Weil das kein Mensch im ersten Jahrhundert verstanden hätte. Und Johannes schreibt aber an die Menschen damals, Leute, wer es versteht, der berechnet die Zahl. Hier steht was im Hintergrund, was wir heute nicht mehr kennen, was es damals aber ganz üblich gab. Man nennt das Gematrie. Meint Folgendes, jeder hebräische und jeder griechische Buchstabe hat einen Zahlenwert gehabt. Und damals war es üblich, mit diesen Zahlenwerten zu spielen. Man hat in Pompeji zum Beispiel ein Graffiti gefunden, dort steht, ich liebe den mit der Nummer 545. Das kannst du gucken, wer ist die 545 eigentlich und welche Buchstaben? Man kannte das ganz alltäglich. Und um die Sache jetzt kurz zu machen, wenn du das im Hinterkopf hast, dann gibt es 2 Namen, auf die die überwiegende Mehrzahl aller Bibelkommentare kommt, was die Zahl 666 meint. Das eine ist folgendes, wenn du Kaiser Nero auf Aramäisch, also die Sprache, die man damals gesprochen hat, Caesar Neron, wenn du die Zahlenwerte zusammenrechnest, kommst du auf 666. Das musst du wissen, Kaiser Nero war der Kaiser in den 60er Jahren des 1. Jahrhunderts, der die größte Christenverfolgung im 1. Jahrhundert eingeführt hat und der darauf bestand, ich will als Gott angebetet werden. Der 2. Name ist auch ein Kaiser, Kaiser Domitian. Wenn man dessen Kürzel, und das gab es oft auf Münzen, Erich hat heute schon von Münzen berichtet, wenn es auf Münzen eine Abkürzung für Kaiser Domitian gab, dann, ohne das jetzt ausführlich zu machen, hast du viel mehr Zahlen, kommst aber auch auf die Zahl 666. Domitian, zweitgrößte Christenverfolgung und noch viel mehr das Bestehen darauf, Leute, ich will als Gott angebetet werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Zahl und das Tier und der Drache und all das läuft auf eine Sache hinaus. Ein Nein zum Bösen im 1. Jahrhundert zu sagen, meinte, ich beteilige mich nicht an der Anbetung der Kaiser. Das meinte, ich kann nicht mehr kaufen und verkaufen. Das meinte, ich bin komplett raus aus der Gesellschaft. Das meinte, ich habe extreme Nachteile in Kauf zu nehmen. Aber ich bin nicht bereit, meinen Glauben an Jesus aufzugeben. Und das ist natürlich ein Sinnbild für uns heute. Alles, was den Platz von Jesus streitig macht. Wenn wir wirklich ein Nein zum Bösen sagen, muss das damit anfangen, ein Nein zu falschen Göttern. Ich führe das jetzt nicht aus, aber es ist schon spannend, dass das schon damals bei dem, was hier passiert, ganz viel mit Wirtschaft zu tun hatte. Lest mal Offenbarung 13. Hat ganz viel damit zu tun, wie viel Geld du machst und ob du eben noch kaufen und verkaufen kannst. Und heute die Götter, die an Jesu Stelle kommen, sind in allererster Linie Geld und Macht und Ansehen. Und zwar auch bei uns. Und Nein zum Bösen meint, nein, ich bin nicht bereit, Jesus von seinem Thron rücken zu lassen. Es meint zweitens aber auch ein Nein zu falscher Lehre. Immer wieder kommt das vor. Ich lese mal nur 3 Verse aus den Sendschreiben. Da sagt Jesus, ich weiß an die Gemeinde in Ephesus, dass du geprüft hast, die da sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und du hast sie als Lügner entlarvt. Also wenn wir sagen, wir harren aus, dann müssen wir auch darüber reden, was ist falsche und richtige Lehre. In Kapitel 2, Vers 14 und 15 wird über Pergamon gesagt, du duldest Leute bei dir, die sich an die Lehre des Bileam halten. Der lehrte den Balak, den Israeliten einen Stolperstein in den Weg zu legen, Fleisch sollten sie essen, das den Göttern geweiht war, und sich der Unzucht hingeben. Ebenso duldest du auch Leute bei dir, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Und natürlich ist das hier ein Rüffel der Gemeinde gegenüber. Und so ähnlich ist das auch
bei der Gemeinde in Thyatira. Ich habe dir gegenüber vorzuwerfen, dass du die Isabel gewähren ließest, die sich Prophetin nennt und die als Lehrerin auftritt und seine Knechte dazu verführt, sich der Unzucht hinzugeben und Fleisch zu essen, das den Göttern geweiht ist. Wir haben heute andere Lehrfragen. Wir reden nicht mehr so sehr darüber, welches Fleisch isst du. Der Punkt ist aber folgender. Nein zum Bösen meint, und das ist heute unpopulär geworden, auch ein Nein zu falscher Lehre. Jetzt Achtung, das Nein zu falscher Lehre darf nicht zu einem Nein der Liebe führen. Die Gemeinde in Ephesus wird gelobt, dass sie Nein zu falscher Lehre sagen. Sie wird getadelt, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Darum geht es nicht, aber auch wir stehen in der Gefahr, entweder in Richtung Gesetzlichkeit, Konservatismus oder in Richtung Weltlichkeit und Liberalismus abzufallen. Und die Herausforderung, das Ausharren meint, ich bleibe bei Jesus und sage Nein zur falschen Lehre. Und ich sage auch drittens ein Nein zu falschem Verhalten. Guckt mal, es gibt in der Offenbarung drei Stellen, wo es sogenannte Sündenkataloge gibt, wo also aufgelistet wird, was ist falsches Verhalten. Dann geht es dort um Dämonenanbetung, um Götzendienst, Mord, Zauberei, Unzucht, Diebstahl, Lüge und so weiter und so fort. Wenn man diese drei Stellen mal gegenüberstellt, dann fällt Folgendes auf. Du kannst das in zwei Kategorien einteilen. Es gibt Dinge, die die Liebe zu Gott betreffen. Also Sünde ist Götzendienst, Dämonenanbetung, Zauberei, weil es das Liebe Gott übertritt. Und Sünde ist Mord, Unzucht, Diebstahl, Lüge, weil es das Liebe deinen Nächsten übertritt. Also ein Nein zum Bösen ist das Gegenteil, beziehungsweise ist die Bestätigung dafür, ich möchte das Doppelgebot der Liebe leben. Was heißt das für dich und für mich? Wenn wir sagen, wir wollen an der Leiter irgendwie festhalten, dann stell dir heute Morgen doch mal die Frage, wie klar ist dein Nein zum Bösen? Wie klar ist dein Nein zu falschen Göttern in deinem Leben? Wie klar ist auch dein Nein zu falscher Lehre? Wie klar ist dein Nein zu falschem Verhalten? Zu diesem Nein zum Bösen stellt die Offenbarung ein Ja zu Jesus gegenüber. Und Leute, ich bin so froh, dass Christsein nicht heißt Nein, 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 sondern in erster Linie und immer mindestens als zweite Strophe, wozu und wofür soll ich denn jetzt leben? Und hoffnungsvolles Ausharren meint eben ein Ja zum Guten, ein Ja zu Jesus. Und das Ja zu Jesus, ihr Lieben, das meint nicht, ich bin Mitglied in Detmold Nord. Das meint auch nicht in der Offenbarung, ich habe irgendwann mal meine Hand gehoben und mich für Jesus entschieden. Das Ja zu Jesus in der Offenbarung meint, ich lebe in der Nachfolge. Ich gehorche dem, was Christus sagt. Guckt mal, 12, Vers 17. Da werden Christen so beschrieben. Es sind die, die die Gebote Gottes beachten und am Zeugnis Jesu festhalten. Ganz ähnlich in 14, Vers 12. Es sind die, die festhalten an den Geboten Gottes und am Glauben an Jesus. Und in 14, Vers 4 wird das so formuliert. Es sind die, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Manchmal sind wir zu schnell. Okay, du vielleicht nicht, ich. Bin ich zu schnell? Natürlich habe ich ein Ja zu Jesus. Ich bin Christ. Die Frage ist, Stephanus, folgst du jetzt gerade dem Lamm, wohin es auch geht? Folgst du jetzt gerade Jesus? Und wisst ihr, das ist unsere Verantwortung. Das ist deine und meine Herausforderung. Wir sind als Kirche Jesu, die Braut Christi. Offenbarung 19 beschreibt diese Hochzeit. Und guckt mal, wie das beschrieben wird in Offenbarung 19, Vers 7 und 8. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und jetzt Achtung, und seine Frau, also du und ich, hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Natürlich können wir nicht selbst gerecht werden vor Gott. Deswegen muss Vers 8 so anfangen, und ihr wurde gegeben. Aber liebe Leute, lasst uns das nicht übersehen. Du und ich, wir sind die Braut und wir müssen die Gerechtigkeit anziehen. Es ist unsere Aufgabe, diese feine Leinwand anzulegen. Und in der Offenbarung wird auch das Gegenteil beschrieben. Wenn wir das nicht tun, dann ist das Ausdruck von Sünde, von Schuld und Scham. Guckt mal, Offenbarung 16, Vers 15, da sagt Jesus, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und man nicht seine Schande sieht. Und 22, Vers 14, relativ am Ende, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Vielleicht merkt ihr, in der Bibel gibt es eine große Verbindung zwischen Eschatologie, dem, was wir über die Zukunft glauben, und Ethik, dem, wie wir leben. Und das Ende der Offenbarung, das endet auch, finde ich, wieder sehr schockierend, weil es so nüchtern ist. Guckt mal, Offenbarung 22, Vers 10. Und er sagte zu mir, die Worte der Weissagung, die in diesem Buch stehen, sollst du nicht versiegeln, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, mache sich weiter unrein. Wer gerecht ist, tue weiter, was recht ist. Wer heilig ist, suche weiter nach Heiligung. Siehe, ich komme bald und den Lohn bringe ich mit, um einem jeden zu geben, wie es seinem Werk entspricht. So nüchtern und damit auch ein bisschen schockierend wie nur irgendwas. Wenn du Unrecht tust, mach's weiter. Wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, wenn du ein Ja zum Bösen und ein Nein zu Jesus sagst, mach. Bedenke aber Folgendes. Siehe, ich komme bald. Und ich bringe meinen Lohn mit für den, der Recht tut und weiter Recht tut und den, der heilig lebt und weiter heilig lebt. Und weil mir das so wichtig ist, ihr Lieben, lasst mich hier noch einmal dieses Bild bemühen. Ich glaube, wir versteigen uns, wenn du und ich, wenn wir glauben, das machen wir mit wehenden Fahnen siegreich durchs Leben gehen. Weißt du, wir haben manchmal so ein verklärtes Bild vom Christsein. So ein verklärtes Bild, es läuft alles gut oder ich kriege das schon hin. Und natürlich sage ich ein Ja zu Jesus. Ein ähnlich verklärtes Bild haben wir manchmal über das Leben als Ehepaar. Guckt mal, Garrison Keillor hat mal einen Satz gesagt, über den ich schmunzle, den ich auch vollkommen unterstreichen würde. So etwas wie eine erfolgreiche Ehe gibt es nicht. Es gibt Ehen, die aufgeben und Ehen, die es weiter versuchen. Das ist der einzige Unterschied. Man könnte das auch aufs Leben als Christ beziehen. So etwas wie ein erfolgreiches Christenleben gibt es nicht. Das ist vielleicht eine verklärte Vorstellung. Zumindest, lasst mich so ehrlich sein, bin ich es dann nicht. Weil ich krieg's nicht immer hin und ich sage nicht immer Ja zu Jesus und ich sage nicht immer Nein zum Bösen. Entscheidend ist aber, versuche ich es wieder? Hänge ich noch irgendwie an der Leiter? Halte ich mich noch mit vielleicht nur dem kleinen Finger an Jesus fest? Das Ja zu Jesus entspricht dem Nein zum Bösen. Und ihr Lieben, all das lohnt sich. Ich führe das jetzt nicht mehr aus. Aber es gibt zwei rote Linien, die sich durch die Offenbarung ziehen. Ich zeige euch das nur in einer Tabelle. Es gibt eine rote Linie, das sind die sogenannten Überwindersprüche. Am Ende von jedem Sendschreiben sagt Jesus, wer überwindet dem? Und jetzt guckt mal, was er dem verspricht. Wenn du und ich ausharren, was bekommen wir denn dafür? 2 Vers 7. Wer überwindet, wird ewiges Leben bekommen. 2 Vers 11. Er wird keinen Schaden durch den zweiten Tod haben. 2 Vers 17, er wird Akzeptanz und die Versorgung Gottes erleben. 2 Vers 26, er wird mit Christus herrschen. 3 Vers 5, er wird die Bürgerschaft im neuen Jerusalem haben. 3 Vers 12, er hat eine intime Beziehung zu Gott. Und Vers 21, er hat Teilhabe an Sieg und Autorität Jesu. Im Hier und Jetzt? Nein! Aber im neuen Himmel und der neuen Erde. Deswegen halt aus, bleib dran, halte Kurs. Und dann gibt es eine zweite rote Linie, das sind 7 Seligpreisungen, die sich durch die ganze Offenbarung ziehen. Es gibt 2 am Anfang und am Ende, wer die Worte dieses Buches liest, hört und bewahrt. Und dann gibt es 5 Seligpreisungen, die immer sagen, wenn du ausharrst und wartest auf die Gegenwart Gottes, die Wiederkunft Jesu, die Hochzeit des Lammes, die Auferstehung von den Toten und den Eintritt in das neue Jerusalem. Weißt du was? Dann bist du beneidenswert glücklich. Nicht, wenn du das erlebst, sondern wenn du ausharrst. Lass mich am Ende einfach noch mal kurz den Sprung zum ersten Lied machen. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn lass mich das mal ganz herausfordernd machen. Und das ist vielleicht für mich herausfordernder als für dich. Leben wir so unser Christenleben? Also das Warten jetzt, das Sehnen nach, ich will aber es erleben, Herr. Und das Warten auf Gott, wann kommst du endlich und wann spüre ich dich endlich? Erlebe ich das als Kraft? Leute, ich bin so dankbar, dass die Bibel nicht sagt, Stephanus, du musst gewinnen, du musst siegen, du musst. Sondern dass die Offenbarung sagt, der Löwe aus Juda hat. Stephanus, irgendwie festhalten. Bleib dran. Halte Kurs. Halte aus. Mein Vorschlag ist der. Wir stehen jetzt auf und wir machen eine Gebetsgemeinschaft, die auf zwei Art und Weisen laufen kann. Wenn du für dich mit Jesus was ausmachen willst, dann bete im Stillen. Wenn du sagst, ich möchte das gern mit meinen Brüdern und Schwestern vor Jesus ausmachen, dann bete laut. Aber wir nehmen uns jetzt 2-3 Minuten Zeit. Und entweder es bleibt ruhig oder wir beten gemeinsam. Aber die Frage ist, was erwartest du von dem Leben im Hier und Jetzt als Christ? Und das, was du mit Jesus zu klären hast, jetzt, das kläre. Kommt, lasst uns aufstehen, wir nehmen uns